Hallo, hier ist Chang und ich war heute bei der Sektion 2 des Bundeskongresses für politische Bildung für euch. Der Titel der ganzen Sektion war Emotionen im Netz, entfesselte Kommunikation. Es ging, wie der Name schon sagt, um Kommunikation im Netz. Dadurch, dass die digitale Kommunikation die Öffentlichkeit verändert, ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie damit umgegangen werden kann bzw. muss. Eine der Sprecherinnen war Marina Weißband. Sie war von 2011 bis 2012 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland, wo sie für die Meinungsbildung innerhalb der Partei und für die Repräsentation nach außen zuständig war. Ihre Schwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Bildung und Bürgerbeteiligung.
Hi, ich bin Marina Weißband, Psychologin, ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und jetzt leite ich das Aula-Projekt zur Schülerbeteiligung.
Genau, was hat es denn mit dem Aula-Projekt auf sich? Könnten Sie von dem Projekt erzählen und was hat Sie denn dazu bewegt?
Ich habe viel gesehen, dass junge Leute nicht die Fähigkeiten bekommen, um wirklich mündige Bürger zu sein und vor allem in einer digitalisierten Gesellschaft. Wir sind 10 Jahre lang in einer autoritären Schule, wo wir fragen müssen, ob wir aufs Klo dürfen und dann kommen wir raus und sollen das Parlament wählen und mündige Bürger sein. Und das finde ich schwierig, diesen Sprung. Ich wollte Schule immer zu einem Ort machen, den man selber gestalten kann und wo man sich auch als Gestalter begreifen kann, wo man Verantwortung für sich und andere trägt. Deshalb haben wir mit Aula eine Art Adapter gebaut. Das ist also ein verbindliches Beteiligungssystem, wo Schülerinnen und Schüler mehr Macht kriegen. Und sie können mithilfe einer digitalen Plattform eigene Ideen dort einstellen. Sie können sie dort diskutieren, hinterfragen, erweitern, ausformulieren, planen. Und dann nach einer Prüfung durch die Schulleitung, ob sie auch umsetzbar sind, stimmen sie darüber ab. Und das wird verbindlich von ihnen selbst in Eigenverantwortung umgesetzt.
Sie sind ja auch außerhalb des Projektes schon länger im Netz aktiv. Wie sind Sie dazu gekommen und inwiefern haben Sie Veränderungen im Laufe der Zeit erlebt?
Ich bin das erste Mal ins Internet gekommen mit 12. Das war für mich so eine total krasse Erweiterung meines Lebens, weil ich plötzlich Menschen gefunden habe, die dieselben irren Hobbys hatten wie ich. Und ich habe dort, oh Gott, das war noch Zeiten vor ICQ, das war damals so rein textbasierter Chat und ein Forum. Und es gab damals diese Illusion der unendlichen Freiheit, so hier darf ich sein, wer ich will, niemand weiß, dass ich ein Hund bin. Man hatte das Gefühl, jetzt hiermit müsste es sich automatisch demokratisieren. Plötzlich bin ich nicht nur Leser, ich bin auch Schreiber. Eigentlich muss jetzt jeder Bürger eine Stimme haben. Es kann jetzt gar nicht anders sein, als dass wir die Macht haben. Und man muss auch sagen, die Software, die wir damals benutzt haben, haben wir größtenteils selbst gemacht, abgesehen von den Browsern. Und heutzutage merke ich aber, Leute sind in einer sehr starken Konsumentenrolle. Sie sehen sich nur noch als Konsumenten der Produkte großer Konzerne, fügen sich in deren Logiken. Und das führt eben auch dazu, dass dieses automatische Versprechen einer Digitalisierung nicht stattfindet. Ich habe gemerkt, das automatische Versprechen einer Demokratisierung. Ich habe gemerkt, Demokratie ist etwas, was man lernen muss einerseits und für das man kämpfen muss andererseits. Und einen demokratischen, öffentlichen, freien Raum im Internet müssen wir uns eher kämpfen.
Was ist unter entfesselter Kommunikation, was ist darunter zu verstehen?
Okay, ich glaube, entfesselte Kommunikation meint Kommunikation, die sich nicht nach den Normen richtet, die wir gewöhnt sind. Man muss aber auch sagen, die Normen, die wir gewöhnt sind im öffentlichen Diskurs, wo sind die? Im Fernsehen, wo eine moderierte Veranstaltung ist oder bei solchen Veranstaltungen in der Zeitung? Ich würde nicht sagen, dass ein Stammtisch weniger entfesselt ist als das Internet heutzutage. Ich glaube, wir brauchen im Internet einfach neue Normen und wir sind gerade erst im Prozess, sie zu finden. Und es ist nicht so, dass es keine gibt. Auf verschiedenen Plattformen würde ich mich verschieden benehmen. Und es gibt Plattformen, da pöbeln wir völlig frei. Und es gibt Plattformen, da würde uns das nicht einfallen. Und die sind sehr, sehr supportive und die Leute sind nett zueinander. Und ich glaube, es hängt davon ab, welche Standards die Community sich ein bisschen selbst gibt. Es hängt aber auch natürlich davon ab, welchen Logiken die Plattform folgt. Je mehr die Plattform Werbung verkaufen will, desto mehr polarisierende Botschaften wird sie pushen. Und wir müssen darüber reden. Ich meine, wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Und diese Emotionen drücken wir online aus. Und im Moment sind wir noch an Schriftlichkeit sehr stark gebunden. Und ich lobe mir GIFs und ich glaube auch, dass das Internet immer mehr in Richtung von mehr nonverbaler Kommunikation gehen wird. Aber wir müssen darüber reden, wie wir damit umgehen und was echte Emotionen sind und was gesteuerte Kampagnen sind.
Inwiefern haben Sie denn schon Hasskommentare oder Hetze selbst erfahren und wie sind Sie damit umgegangen und was sind Ihre Tipps, wie jeder andere damit umgehen kann?
Okay, ich bin Jüdin, ich bin Frau, ich bin als Politikerin bekannt. Ich habe einfach Milliarden Hass und Hetze bekommen und ich glaube, das gibt es einfach kostenlos dazu, sobald man vor allem als Frau irgendwelche Bekanntheit erlangt. Wie ich selber damit umgehe, die schlimmsten Sachen, also die richtig, richtig strafrelevant sind, wo ich auch denke, die haben vielleicht meine Adresse oder die bedrohen mich real, werden angezeigt. Ansonsten schalte ich alles stumm. Ich blocke nicht, weil wenn ich die Leute stumm schalte, dann merken die das selber nicht und tippen sich weiter die Finger wund und das sollen sie ja ruhig. Ich krieg's dann einfach nicht mehr mit. Und ich lösche sehr, sehr viel. Das heißt, ich lasse eigentlich kaum noch was an mich dran. Das war früher anders, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, über Hass zu reden, weil einerseits möchte ich es nicht bagatellisieren. Es ist ein echtes Problem und es macht vor allem Minderheiten oft stumm. Andererseits möchte man sich auch nicht in so eine Opferrolle begeben. Deshalb, ich glaube, wir müssen da so eine Gratwanderung fahren.
Sie sagten ja vorhin, dass Medienkompetenz regional passieren muss. Wie stellen Sie sich das vor?
Ich glaube, wir müssen den Volkshochschulen eine völlig neue Bedeutung geben. Im Moment sind das so ein bisschen veraltete Strukturen, wo ich mir vorstelle, wo ich hingehen kann und stricken lernen kann. Ich glaube, die brauchen einfach ein komplett neues Image, damit alle Leute aller Schichten dort gerne hingehen und dass das auch so ein regionaler Begegnungspunkt ist, wo man einerseits Nutzungskompetenz bekommt, aber wo man andererseits auch ganz viel darüber redet, irgendwie was wollen wir, was das Internet ist und wie verschaffen wir uns darin Handlungskompetenzen und wie können wir Kampagnen machen, um uns Gehör zu verschaffen. Wir müssen das mehr an Schulen machen, daran arbeite ich ja. Wir arbeiten mit dem Projekt Aula inzwischen auch in der kommunalen Jugendbeteiligung, das heißt, wir gehen außerhalb der Schulen. Und insgesamt glaube ich, dass es die Nachbarn sind, die Nachbarschaften, in denen auch sowas wie eine Selbstwirksamkeit entsteht. Also dass die Leute das Gefühl haben, hey, ich kann was verändern. Und das ist ein Gefühl, das automatisch ins Internet überschwappt.
In der Diskussion vorhin ging es ja auch um diese neue Aufklärung, von der Sie gesprochen haben, in der junge Menschen erlernen, aus diesem wirkungslosen Zustand zu entkommen. Was meinen Sie genau damit und wie kann das passieren?
Wenn wir aufwachsen, dann wachsen wir oft sehr stark als Konsumenten auf. Ja, wir wählen unsere Klamotten, wir wählen Parteien, so wie Waschmittel, irgendwie so, oh, damit bin ich nicht zufrieden, das wähle ich nicht. Und dann sagen wir, oh, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Oder viele Schüler sagen, oh, die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Warum soll ich mich beteiligen? Warum soll ich irgendwas tun? Und ich finde ganz, ganz wichtig, aus dieser Konsumentenrolle rauszukommen. Du bist nicht nur derjenige, der Geld zahlt und ein Produkt wählen darf. Du bist vor allem derjenige, der darüber entscheiden sollte, welche Produkte es gibt und wie die Welt aussieht. Das ist aber etwas, das erlernt werden muss und oft fehlt jungen Leuten schon einfach nur die Kreativität, sich auszumalen. Also ich lade mal alle ein, so eine Übung zu machen. Wie sähe eigentlich die ideale Schule aus? So richtig geil, so ohne Grenzen, ohne dass es Fächer geben muss, ohne dass es 45 Minuten Unterricht geben muss. Malt euch das mal aus. Denn das ist eine sehr, sehr gute Übung, alleine wieder ins kreative Denken zu kommen. Das möchte ich gerne bilden.
Sie erwähnten auch, dass im Raum Schule von den älteren Lehrern die Hilflosigkeit kommt aufgrund ihrer Abwehrhaltung. Wie kann man denn dem Ganzen vorbeugen?
Leider habe ich es ein bisschen umgekehrt erwähnt. Es sind tatsächlich die ganz alten Lehrer und es sind die ganz, ganz jungen neuen Lehrer, die die stärkste Abwehrhaltung gegen digitale Geräte haben. Das hat mich auch überrascht. Aber bei den mittelalten Lehrern habe ich noch mehr Akzeptanz als bei den ganz jungen, die jetzt aufgewachsen sind mit einer Menge medialer Berichterstattung zum Thema digitale Demenz und Manfred Spitzer, der sagt, Handys machen alle dumm. Und das ist einfach alles wissenschaftlich nicht haltbar. Und es führt leider dazu, dass wir Kinder völlig sich selbst überlassen, dabei, wie sie die digitale Welt erkunden. Und dabei laufen sie natürlich in sehr viele Fallen. Ich glaube, wir müssen die Lehrerausbildung ganz massiv ändern. Und klar, es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, denn in die Lehrerausbildung kommen ja Schüler, die eine bestimmte Einstellung zu digitalen Medien schon mitbekommen haben. Ich glaube, wir brauchen einfach so das gesamte Leben lang mehr Hilfestellung, mehr, okay, es ist kein Hexenwerk und ich kann dir das zeigen und ich kann dir das erklären und hier ist ein guter Unterrichtsplan und tauscht euch doch mal aus darüber, was ihr damit machen könnt. eine unserer Aulaschulen in Freiburg, da haben die Schüler den Entschluss getroffen, wir machen einmal im Monat einen Tag, wo alle Lehrer allen Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen müssen. Und die Lehrer hatten richtig Bammel davor, weil die das noch nie gemacht haben. Aber die haben sich vernetzt und sie haben andere Lehrer in ganz Deutschland gefragt, was macht ihr mit Hilfe des Smartphones in der 8. Klasse in Sport? Und haben Antworten bekommen und haben für sich neue Unterrichtsmethoden entdeckt.
Inwiefern können denn da Eltern eine Rolle spielen, um Medienkompetenz zu vermitteln?
Eltern können eine ganz, ganz zentrale und große Rolle spielen. Und zwar in erster Linie, indem sie selber ihre eigene Medienkompetenz bilden. Das geht einerseits über sowas wie die Volkshochschule, das geht andererseits über die eigenen Kinder. Aber dass man eben mit den Kindern spricht über das, was sie machen, sich dafür interessiert, ja, Fan des eigenen Kindes sein, ihm folgen. Und dann aber auch selber reflektieren, weil man ist ja Erwachsener und vieles von dem, was das Kind zwar besser berühren und wischen kann, kann man selbst besser einordnen. Und da einfach Gespräche führen, ganz aufmerksam sein.
Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft bezüglich der Entwicklung und dem Umgang mit der Netz- und Online-Kommunikation?
Ich glaube einfach, dass wir die Netz- und Online-Kommunikation sehr viel stärker als natürlicher Teil unserer allgemeinen Kommunikation begreifen müssen. Das merke ich in allen Podien, wo es um irgendwas Digitales geht. Wenn es um digitale Bildung geht, reden wir ganz schnell über klassische Bildung. Wenn es um digitale Streitkultur geht, reden wir ganz schnell über klassische Streitkultur. Ich merke, oft ist es gar nicht das Digitale, was diesen neuen Braten fett macht. Oft haben wir einfach Versäumnisse bei den ganz alten, grundlegenden Sachen. Und wir sollten keine Angst davor haben, das zu vermischen. Das Digitale ist genauso real wie alles andere. Und ich glaube, neben dem Plattformen veröffentlich machen, ja, Plattformen öffnen, sollten wir einfach über Gesprächsstrukturen und soziale Strukturen reden.
Vielen Dank an Marina Weisband für das Interview. Und wer noch mehr über Sie erfahren möchte und an welchen Projekten sie teilnimmt und welche Projekte sie leitet, der kann gerne auf Ihrem Blog vorbeischauen und findet dazu alle nötigen Informationen.